weiter beschäftigen wollen mit dem ersten Petrusbrief. Wir stehen zurzeit im vierten Kapitel. Wir dürfen uns heute Morgen schon auch mit dem ersten Abschnitt beschäftigen und wollen heute weiterlesen, heute Abend. 1. Petrus 4 von Vers 12 ab. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seele befehlen, ihm Gutes tun. Soweit zunächst Gottes Wort. Nur ein ganz kurzer Rückblick. Wir haben uns wiederholt daran erinnert, dass dieser Brief, und man darf sagen, eigentlich jeder Brief, wird in eine ganz bestimmte Situation hineingeschrieben. Hier waren es Gläubige, die wohl aus dem Judentum kamen und um des Namens des Herrn willen sehr vieles erdulden und erleiden mussten. Und Petrus wendet sich an sie, um ihnen durch diesen Brief einmal Trost zu geben, sie ermuntern und auch belehren im Blick auf die Vielfältigkeit der Leiden, die es einfach in unserem menschlichen Leben gibt oder geben kann. So sagten wir, das Thema im ersten Petrusbrief ist tatsächlich Leiden. Eine der tiefgehendsten Belehrungen über die Vielfältigkeit der Leiden, die es eben besonders auch in unserem Glaubensleben gibt oder geben kann. Wir haben in jedem Kapitel ja eigentlich eine andere Art des Leidens. Er beginnt in Kapitel 1 mit einem Prüfungsleiden, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer sei als die des Goldes. Wir haben hier das Leiden, das den Sinn hat, den Glauben wirklich deutlich zu machen, zu offenbaren. Aber auch, da es eine Art Prüfung darstellt, alles auszusondern, was nicht nach dem Glauben ist. Er vergleicht das mit einem Schmelzprozess. Wenn Gold geschmolzen wird, dann bleibt nur das reine Gold übrig und die Schlacke, die wird weggenommen. Nun, wir haben auch andere Leiden, Leiden um der Gerechtigkeit willen. Es kann sogar der Wille Gottes sein, sagt er, wenn es notwendig ist, auch um Gutes tun zu leiden. Es gibt auch ein Leiden, wenn man ungerecht handelt. Dieses Leiden wird übrigens hier in diesem verlesenen Vers auch angesprochen. Er sagt das allerdings in dem Sinne, dass doch niemand so leiden sollte. Und zwar als Dieb, als Räuber oder als Übeltäter oder einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wir sehen also, es gibt sehr unterschiedliche Leiden. Nun, der Apostel beginnt diesen Abschnitt, und dieser letzte Abschnitt im 1. Petrusbrief beginnt eigentlich in Kapitel 4, Vers 7 mit einer Feststellung, mit der wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigt haben. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns noch einmal daran erinnern. Und zwar, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wir werden in der Heiligen Schrift zwei Feststellungen finden, die besonders für unser Leben in dieser Welt von Bedeutung sind und die auch entsprechende Auswirkungen haben sollen und auch müssen auf unser Glaubensleben. Das ist einmal diese Feststellung, die wir hier finden, eben der Gedanke, dass das Ende nahe gekommen ist. Und zwar das Ende aller Dinge. Nun, wir werden immer wieder an die Vergänglichkeit aller Dinge erinnert. Jeder Todesfall ist ein Erinnern an die Vergänglichkeit, die es auch bei uns gibt. In jedem Herbst werden wir an die Vergänglichkeit in der Natur erinnert. Das alles sollte uns auch gleichsam einstimmen, dass wir uns doch mit dem Ewigen beschäftigen. Und deshalb verbindet der Apostel hier mit diesem Gedanken, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, dann auch manche Ermahnungen, die wir doch beachten sollten. Nun werden manche gewiss den Einwand machen, aber diese Worte hat Petrus schon vor 2000 Jahren geschrieben und seitdem ist das Ende immer noch nicht gekommen. Man hat fast den Eindruck, wenn man zum Beispiel den zweiten Brief einmal hinzunimmt, als ob der Apostel Petrus das geradezu geahnt hat, dass solche Argumente und solche Überlegungen wirklich zum Ausdruck gebracht würden. Denn er sagt im zweiten Brief, dass gerade in der Endzeit Menschen Spötter kommen werden mit Spöttereien, die fragen, ja und wo ist denn diese Ankunft, von der ihr immer redet? Wo ist das dann? Man sieht ja überhaupt nicht, das bleibt ja alles, wie es ist. Und der Apostel zeigt uns oder sagt dann an dieser Stelle, dass diese Menschen sich doch wohl ganz gewaltig irren. Aber in diesem Zusammenhang wird etwas gesagt, was auch wir oft sehr leicht übersehen. Und zwar, dass Gott eine ganz andere Zeitrechnung hat wie wir. Der Apostel macht das an einem ganz einfachen Beispiel deutlich oder mit einer ganz einfachen Aussage. Er sagt, bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und 1000 Jahre wie ein Tag. Ich denke, die letztgenannte Feststellung soll vielleicht uns auch davor bewahren, dass wir jetzt nicht anfangen, die Tage in dieser Zeitrechnung zu errechnen. Er will mit anderen Worten sagen, Gott hat ganz andere Maße. Er rechnet nicht mit den Zeitmaßen, mit denen wir unser Leben messen oder mit der wir die Zeit messen. Er steht über der Zeit. Und er möchte uns damit erinnern, damit wir nicht vielleicht auch ungeduldig werden. Das gehört nun auch leider auch zu unserem Menschsein, dass wir oft sehr leicht und gerne ungeduldig werden, wenn es etwas länger dauert, als wir es uns vorgestellt haben. Und wenn man das alles einmal besonders auf die Gläubigen der damaligen Zeit anwendet, kann man das gewiss auch gut verstehen. Denn Israel wartete ja schon viel länger. Sie warteten ja schon fast 2000 Jahre auf den Messias, den Christus. Die ganze Geschichte Israels war eine Zeit des Wartens. Abraham wartete schon. Das wird ganz klar und unmissverständlich im Hebräerbrief Kapitel 11 gesagt. Er wartete schon auf eine Stadt, die Grundlagen hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Wenn wir die weitere Geschichte dann verfolgen, dann sehen wir, dass auch spätere Generationen gewartet haben. Sie lebten tatsächlich in der Erwartung und jede neue Generation lebte dann in der Hoffnung, jetzt wird es wohl soweit sein. Wir wissen um einen Daniel, der in den Schriften forschte. Er hatte etwas gehört, dass noch 70 Jahre sein sollten, und zwar 70 Jahre der Gefangenschaft, wo Israel damals in Babylon diese schwere Zeit des Gerichts erleben musste. Und dann wurde ihm plötzlich mitgeteilt, Daniel nicht 70 Jahre, sondern 70 mal 70 Jahre. Das heißt 490 Jahre. Dann kommt er, der Messias. Und dann mussten sie wieder warten. Sie lebten ja in der Hoffnung, als der Herr Jesus in diese Welt kam, dass jetzt die Zeit kommen würde, wo sein Reich Wirklichkeit werden würde. Und ich bin überzeugt, dass diese Hoffnung tatsächlich bei den Jüngern so vorhanden war, dass sie täglich damit gerechnet haben. Der Herr, der wird jetzt irgendwie ein Wunder tun und dann wird dieses Reich sichtbar werden. Und dann mussten sie eine, man könnte fast sagen, enttäuschende Feststellung machen, dass dieser Zeitpunkt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, weil Israel den Herrn gar nicht annahm. Und so lebten sie wieder in der Erwartung. Und wir leben heute auch in dieser Erwartung. Wir merken, es ist immer ein Warten. Und gerade wenn es dann durch Leiden geht, dann wird das Warten oft sehr schwer. Darum sagt hier der Apostel, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden. Die Jünger standen damals in der Gefahr, das als etwas ganz Fremdes zu betrachten. Und das Gleiche ist auch bei uns der Fall. Aber wir werden hier daran erinnert, diese Leiden, und in den nächsten Abschnitt, den wir gelesen haben, geht es nicht um das Leiden, um der Gerechtigkeit willen, sondern hier geht es tatsächlich um das Leiden, um Christi willen. Das ist nichts Fremdes. Man hat fast den Eindruck, als ob Petrus sagen will, dieses Leiden um Christi willen ist etwas ganz Normales. Das Normalste, was es überhaupt gibt. Und vielleicht werden wir das auch sehr leicht verstehen können, wenn wir das beachten, was die Heilige Schrift sagt, einmal über diese Welt und andererseits, wer und was Christus ist. Er kam hier in diese Welt, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und da merken wir schon, da sehen wir schon den Gegensatz. Die Offenbarungen des Christus wurden immer angegriffen. Und gerade Israel, aus dem Fleische nach der Christus kommen sollte, war darum mit dem Christus verbunden. Und wenn Israels Geschichte eine Leidensgeschichte geworden ist, war das nicht zuletzt darauf zurückzuführen, weil sie mit dem Christus verbunden war. Das war nicht ausschließlich der Grund. für Leiden. Es hat auch manche Leiden gegeben, die Israel erdulden musste aufgrund ihrer Untreue. Ich denke, das erkennen wir ganz klar, auch wenn wir die Geschichte einmal verfolgen. Aber es hat viele Leiden gegeben bis heute, die einfach hier ihren Grund haben. Weil Israel das von Gott auserwählte Volk war und dass dieses Volk die Verheißung des Christus hatte. Und weil aus ihm, dem Fleische nach, dieser Christus gekommen ist. Die Aussage im Hebräerbrief Kapitel 11 erinnert schon daran. Da wird schon von einer Schmach des Christus geredet. Und zwar in Verbindung mit Mose. Von ihm wird gesagt, dass er abgewägt hat, dass er gewählt hat. Er wollte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als die Schätze Ägyptens in Besitz zu nehmen. Er hat die Schmach des Christus als größeren Reichtum betrachtet, als all diese Schätze, die ihm in Ägypten offen standen, wenn er dort geblieben wäre. Wir sehen also, da gab es schon die Schmach des Christus. Weil einfach Israel das Volk war, aus dem der Christus kommen sollte. Und deshalb wurden sie angefeindet damals, deshalb weigerte sich auch Pharao, dieses Volk ziehen zu lassen, weil er nicht bereit war, die Vorzugsstellung, die Israel nach Gottes Gedanken unter den Völkern hatte, anzuerkennen. Lass meinen Sohn, meinen Erstgeborenen ziehen. Und da weigerte sich Pharao ganz kategorisch. Er lehnte das ab bis zuletzt, bis er nicht mehr anders konnte. Und damit ist er nach dem Römerbrief tatsächlich ein Beispiel und Bild geworden für die Auflehnung des Menschen gegen Gott. Lasst euch das nicht befremden. Vielleicht befremdet uns das. Aber wir sollten es uns immer wieder neu sagen lassen, wir sind ja noch nicht im Himmel. Wir sind noch auf der Erde. Und von dieser Erde wird gesagt, dass wir hier im Machtbereich des Fürsten dieser Welt sind. Oder wie es Paulus einmal im Korintherbrief sagt, der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, noch regiert er. Nun, es gibt manche Schwierigkeiten, wo wir vielleicht auch zu kämpfen haben. Wenn man die Aussage hört, dass er dem die Macht genommen hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und dann fragt man sich, ja, er hat ihm die Macht genommen und doch hat der Teufel nach wie vor die Macht in dieser Welt. Es gibt manche Schwierigkeiten, die man vielleicht zunächst nicht fassen und verstehen kann. Aber Gottes Wort belehrt uns darüber. Noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Der Augenblick kommt. Und wir wissen nach den Belehrungen der Heiligen Schrift, dass es noch zu einem ganz gewaltigen Kampf kommen wird. Einem Kampf im Himmel, wo dieser Kampf gegen den Drachen geführt wird. Das kommt noch. Und das steht in Verbindung mit diesem großen Tag des Herrn, wo der Sieg des Christus dann erst völlig offenbar werden wird. Wir glauben daran, wir sind davon überzeugt. Aber wir sind nicht nur davon überzeugt, sondern wir haben es persönlich erfahren. Und das ist das wunderbare Geschenk des Glaubens, dass der Herr den Glaubenden schon die Kraft gibt, um Überwinder zu werden in den Schwierigkeiten und in den Übungen. Er spricht von einem Feuer der Verfolgung. Dieser Ausdruck Feuer erinnert, dass es doch eine sehr schwerwiegende Sache ist. Hier dürfen wir vielleicht auch einmal an jene Männer denken, die in den Feuerofen geworfen wurden. Das war eine ganz furchtbare Strafe. Aber ungeachtet dieser furchtbaren Sache waren sie nicht bereit, ihre Knie zu beugen oder dieses Bild anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Wir wissen um dieses wunderbare Zeugnis dieser drei Freunde Daniels, die das wohl noch nicht wussten, was wir heute wissen. Aber das eine wussten sie. Selbst wenn Gott uns nicht aus deiner Hand erretten will, werden wir trotzdem das Bild nicht anbeten, weil uns die Ehre Gottes viel mehr wert ist. Menschen, die bereit waren, aus dieser Treue dem Herrn gegenüber ihr Leben zu lassen. Und sie erlebten die Kraft Gottes. Der Hebräerbrief spricht von diesen Leiden. Wenn wir einmal die letzten Verse in Hebräer 11 liest, dann ist man zutiefst beeindruckt, was Menschen alles erdulden mussten, aus Liebe zu Gott, zu dem Herrn, weil sie an dem Christus festhielten. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt. Sie wurden ins Feuer geworfen. Sie wurden dem Rachen der Löwen preisgegeben. Viele erlebten die Errettung aus diesen Schwierigkeiten heraus. Aber andere erlebten sie auch nicht. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dann etwas ganz Bedeutungsvolles. Sie erlebten nicht die Errettung vor den Schwierigkeiten oder aus den Schwierigkeiten heraus. Aber sie lebten etwas, von dem der Apostel auch hier spricht. Sie erlebten die Kraft, um in all diesen Umständen und Versuchungen treu zu bleiben. Wie manches stille Zeugnis der Treue und Hingabe finden wir auch in der nachapostolischen Zeit, wo Menschen bereit waren, aus Liebe zu ihrem Herrn das alles auf sich zu nehmen. Und hier haben wir einige Hinweise. Lasst es euch nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Manche werden vielleicht sagen, ist das überhaupt möglich, sich in diesen Leiden, in diesen Schwierigkeiten zu freuen? Nun, unser alter Mensch wird sich nie freuen. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Und doch schenkt Gott, der Herr, eine Freude. Wir lesen einmal, dass der Apostel Paulus den Philippern das zugerufen hat. Euch ist es in Bezug auf Christus nicht nur geschenkt, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Hier wird tatsächlich das Leiden auch als ein Geschenk betrachtet. Nun, es gibt manche, die heute darauf hinweisen und sagen, wir müssen uns heute schon auf diese Leiden vorbereiten. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Was wir heute brauchen, wo wir nicht durch diese Leiden gehen, ist einfach die Tatsache, dass wir treu sind im Kleinen. Und wenn wir in dieser Zeit, wo wir nicht durch diese Leiden gehen müssen, wie sie hier beschrieben werden, treu im Kleinen sind und erleben die Hilfe des Herrn, dann werden wir sie auch erleben, wenn es dann tatsächlich durch diese Schwierigkeiten geht. Aber wenn wir heute schon versagen, in den kleinen Anforderungen, die an uns gestellt wird, dann müssen wir natürlich etwas ängstlich in die Zukunft schauen. Aber gerade das erwartet der Herr ja von uns, dass wir in allen Lebensumständen, in die er uns hineinführt, treu erfunden werden. Wie wir es vorher hörten, in dem vorhergehenden Abschnitt, als Verwalter. Denn von einem Verwalter erwartet man, dass er treu ist, weil er ja auch zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Hier wird von der Kraftquelle geredet, die dann erfahren und erlebt wird. Es sind besonders zwei Aussagen, die wir hier finden, und zwar einmal den Geist der Herrlichkeit. Vielleicht in dem Sinne zu verstehen, der Herr ist in der Herrlichkeit. Er ist nicht mehr auf dieser Erde. Aber er wird uns nahe sein. Und darum nennt er hier auch den Geist der Herrlichkeit. Der Verherrlichte wird uns nahe sein. Wenn wir einmal die Lebensgeschichte des Apostels Paulus verfolgen, finden wir tatsächlich einige Hinweise, wo das sehr deutlich gesagt wird. Der Herr stand bei mir. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr stand mir bei. Alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Bei meiner letzten Verantwortung, 1. Timotheus oder 2. Timotheusbrief, stand mir keiner bei. Man darf wohl sagen, eine ganz gewaltige Enttäuschung. Paulus, der sich so eingesetzt hat, der ohne Rücksicht auf sein Leben dem Herrn gedient und sich auch für die Geschwister aufgeopfert hatte, ist im Gefängnis, wird zur Verantwortung gezogen, ihm wird der Prozess gemacht und in dem Augenblick stand ihm niemand bei. Alle, die in Asien waren, zogen sich plötzlich zurück, als ob sie mit dem überhaupt nichts zu tun hätten. Sie wollten in keiner Weise mit ihm zusammen genannt werden. Man wandte sich nicht von dem Herrn ab, aber von dem Apostel wandte man sich ab. Er war ja dort gefangen und man machte ihm den Prozess. Und es stand soweit schon fest, dass er den Märtyrertod erdulden sollte. Und dann zogen sich so viele von ihm zurück. Enttäuschung über Enttäuschung. Und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Und dann kommt dieses wirklich zu Herzen gehende Zeugnis, aber der Herr stand mir bei. Das sind Erfahrungen, die nicht nur Paulus gemacht hat. Das sind Erfahrungen, die viele in ihrem Leben gemacht haben und vielleicht auch heute noch machen. Dass das die größte Kraftquelle und Hilfe ist, der Herr. Denn wir wissen, was Menschen sind. Schon Jeremia spricht davon, dass wir da sehr, sehr wachsam und vorsichtig sein sollten, unser Vertrauen nicht auf Menschen zu setzen. Der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. In der alten Übersetzung steht dieser Satz in Klammern und man nimmt an, dass er in einigen Handschriften fehlt und dass er gar nicht zu dem eigentlichen Text gehört. Man hat ihn aber hinzugenommen, weil er doch tatsächlich das zum Ausdruck bringt, was hier auch gesagt werden soll. Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wir haben hier wieder einen Gegensatz. So nicht, sagt er. Aber andererseits zeigt diese kurze Bemerkung doch eine Möglichkeit. Und das sollten wir gewiss auch nicht übersehen. Denn wenn wir nicht in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben und sind, dann kann alles möglich sein. Auch das, was hier steht. Wir sehen also, wir sind nicht besser wie andere Menschen. Das Alte wird nie besser. Aber wir haben ein neues Leben. Und deshalb sollten wir auch in Neuheit des Lebens wandeln, wie es Paulus im Römerbrief Kapitel 6 sagt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht. Also es gibt ein Leiden, da besteht schon ein Grund, dass man sich dann doch schämen muss. Und das sind eben die Dinge, die hier aufgezählt werden, wobei man natürlich diesen Katalog noch erweitern könnte. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die man tun kann, wo man sich schämen muss. Wir brauchen nur in den Korintherbrief hineinzuschauen. Da gab es auch noch viele andere Dinge, die damals getan wurden in dieser Gemeinde. Und der Apostel verurteilt das und erinnert sie daran und fragt ja gleichsam, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Da wurde zum Beispiel sogar Unzucht getrieben. Und Paulus stellt die Frage, seid ihr euch gar nicht bewusst, wer und was ihr seid? Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht. Hier haben wir übrigens diesen Namen Christ. Und ich denke, er ist durchaus biblisch. Natürlich hat er heute und im Laufe der Geschichte eine Bedeutung erhalten, die nicht mehr das zum Ausdruck bringt, was eigentlich im Ursprünglichen so gewesen ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Name und dieser Ausdruck durchaus richtig ist. Wir haben diesen Namen zweimal in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 11, in Antiochien, wurden diejenigen, die sich zu dem Herrn Jesus hielten, zum ersten Mal Christen genannt. Dieser Name wurde ihnen von außen gegeben. Sie haben die Namen sich selbst nicht gegeben. Aber es waren doch die Heiden, die Menschen, die kannten, da ist eine christliche Versammlung, Gemeinde, und sie beriefen sich auf Christus, und von daher war es sehr naheliegend, dass man ihnen dann den Namen gab, Christen. Sie beriefen sich ja auf Christus. Später finden wir diesen Namen dann noch einmal, und zwar in Apostelgeschichte 26, Agrippa, wo Paulus die verantwortliche Rede hält oder sich verantwortet. Und Paulus ist so von dieser wunderbaren Botschaft erfüllt, dass sogar dieser König sagt, Paulus, in wenigem dann überredest du mich auch noch, ein Christ zu werden. Wir merken, von daher dürfen wir annehmen, dass der Name Christ damals wohl bekannt war. Die Gläubigen wurden mit diesen Namen genannt. Die Juden hatten andere Namen. Für sie war es die Sekte der Nazaräer. Aber weithin wurden sie als Christen genannt und hier gebraucht auch Petrus sogar diesen Namen. Er sagt, wenn ihr als Christen leidet, und hier müssen wir den Namen Christ eben im ursprünglichen Sinne sehen. Menschen, die wirklich mit Christus verbunden sind. Nun, heute gibt es viele Menschen, die Christen sind, die mit Christus so gut wie überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser ursprüngliche Name etwas zum Ausdruck bringt. Von dem Verbundensein mit dem Herrn Jesus, mit dem Christus. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Der Apostel gebraucht jetzt oder weist jetzt auf einen sehr ernsten Gedanken hin. Wir haben im Petrusbrief überhaupt das Handeln Gottes als der Weltenrichter auch in dieser Zeit. Und hier gebraucht der Apostel nun diese Zusammenhänge, um deutlich zu machen, Gott ist der Richter. Er hat das Gericht dem Sohne übergeben. Aber er wird auch richten, Gericht üben an seinem Hause, an dem Hause Gottes. Wir haben uns in diesen Tagen schon an die Aussage erinnert, die wir am Anfang dieses Briefes finden. Wenn ihr nun den anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das heißt mit anderen Worten, bei Gott aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit gibt es kein Ansehen der Person. Er muss gemäß seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit handeln. Nicht nur im Blick auf die Welt, auch im Blick auf die, die ihm nahestehen, seine Kinder, im Blick auf sein Volk. Und wenn wir die alttestamentliche Geschichte einmal hinzunehmen, wird das vielleicht besser zu verstehen sein. Gott hat Gericht geübt, natürlich ein zeitliches Gericht. Als Israel in das Land Kanaan kam, war dieser Einzug ins Land Kanaan ein Gericht. Wir dürfen das nicht übersehen. Es hatte zwei Seiten. Es war die Erfüllung einer Verheißung, die Gott schon Abraham gegeben hatte. Aber es war auch eine Erfüllung des Gerichts. Als Abraham damals in Kanaan war, empfing er wunderbare Verheißungen. Und wir finden im 15. Kapitel, dass Gott einen Bund mit Abraham machte und ihm die bestimmtesten Zusagen gegeben hat im Blick auf die Besitzergreifung des Landes. Und er sagte, Abraham, erst im vierten Geschlecht werden Sie hierher zurückkehren. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Denn die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und als sie im vierten Geschlecht zurückkehrten, unter der Leitung Josuas, war die Sünde voll. Und darum war der Einzug ein Gericht, das Israel vollziehen musste, damals an den Bewohnern des Landes. Manches verstehen wir oft gar nicht, dass Israel solche Bestimmungen hatte, wie wir sie im Buche Josua finden. Aber wir dürfen nicht übersehen, es war die Zeit der Gnade abgelaufen, auch für diese Völker. Und etwas Ähnliches wiederholte sich später, und zwar am Ende der Geschichte Israels. Wir sollten einmal hineinschauen in die prophetischen Bücher, vor allen Dingen Jeremia. Auch Jesaja redet davon, dass sich das Gericht vollziehen würde an diesem Volk, weil sie untreu geworden war. Das, was Nebukadnezar später vollzog, war Gericht Gottes an diesem Volk. Das war kein Zufall. Und ich sagte in diesen Tagen schon, es gab damals in Jerusalem viele, die das nicht wahrhaben wollten, dass Jerusalem in die Hände der Nationen übergeben würde. Als Jeremia das dem König Zedekia sagt, war er nicht bereit, darauf zu hören. Von Joachim wird sogar berichtet, als ein Jeremia die Schriftrollen ihm übergab und sie vor ihm gelesen wurde, dass er jedes Mal, wenn eine solche Rolle gelesen wurde, er sie zerriss ins Feuer warf. Er wollte das nicht glauben. Und doch kam das Gericht über das Volk Gottes. Sie mussten einen ganz, ganz schweren Weg gehen. 70 Jahre in der Gefangenschaft. Wir wissen, viele sind nie zurückgekehrt. Warum geht dieses Volk jetzt schon so viele Jahrhunderte einen Leidensweg? Auch das ist letztlich Zucht Gottes. Aber das, was Israel erlebt hat, das sind Grundsätze, die wir auch durchaus auf das Volk Gottes heute, auf die Gemeinde, auf die Versammlung Gottes anwenden können und müssen. Und wenn wir einmal die ersten drei Kapitel im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung lesen, dann finden wir den Herrn in diesem Charakter, als den Richter. Das letzte Buch ist ein Buch, wo sich der Herr als der große Sieger, aber auch als der Richter vorstellt. Im ersten Kapitel wird er beschrieben, als der, der tot war und lebt, und ihm ist alle Macht und alle Gewalt übergeben. Bezeichnend ist es, dass Johannes eine Stimme hörte. Und als er sich umwandte, um die Stimme zu sehen, da sah er den verherrlichten Christus. Und er fiel wie tot zu seinen Füßen nieder. Johannes hatte ihn kennengelernt, als er hier auf dieser Erde war. Aber jetzt war Johannes erschrocken. Angesichts dieser Herrlichkeit, in der der Herr ihm gegenüberstand. Und dann musste Johannes schreiben, das was ist, was er gesehen hatte, was ist und was nach diesem geschehen wird. Nun, wir sind uns gewiss darüber klar, dass wir hier einen Hinweis haben auch auf das, was ist und dass es eben unser Zeitalter ist. Das Zeitalter der Gemeinde, der Versammlung Gottes. Und die Gemeinde wird in diesen sieben Gemeinden vorgestellt. Hier haben wir einen Hinweis auf das ganze Zeitalter, in dem wir heute leben. Sieben goldene Leuchter. Denn das ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinde in unserer Zeit, ein Licht zu sein. Und was sagt der Herr? Schon dieser ersten Gemeinde, der Gemeinde in Ephesus, wo man eine äußere Ordnung aufrecht erhalten hat. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tue Buße. Aber wenn nicht, dann werde ich deinen Leuchter aus deiner Stelle wegrücken. Das heißt doch mit anderen Worten, dann hörst du auf, ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Und wie manche Gemeinde hat das erleben müssen, wo man nur noch im Formalismus die eigentliche Bedeutung der Stellung gesehen hat. Und wo es dann wirklich so weit gekommen ist, dass der Herr richtend eingegriffen hat. Und das Zeugnis, die Zeugniskraft, ging mehr und mehr verloren. Und am Ende war nur noch ein Name. Du hast den Namen, dass du lebst. Und bist doch tot. Weil eben etwas Totes kann nicht bewirken. Wir haben tatsächlich in diesen sogenannten sieben Sendschreiben diesen Charakter. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt einen sehr bedeutungsvollen Unterschied zwischen den apostolischen Briefen und diesen sieben Sendschreiben, die wir am Anfang der Offenbarung finden. Und zwar haben wir in dieser letzten Mitteilung des Herrn Jesus genau die gleiche Art, in der damals der Herr Jesus zu den Juden geredet hat. Und zwar redete er mit den Juden in Gleichnissen. Wenn wir einmal Matthäus 13 hinzunehmen, da wird auch erklärt und gesagt, warum der Jesus zu den Juden nur in Gleichnissen geredet hat. Da, weil die Schrift erfüllt ist, von der schon Jesaja geredet hat. Sie haben Augen und sehen nicht und Ohren und hören nicht. Und darum redete er in Gleichnissen zu ihnen, mit anderen Worten, in einer verschlüsselten Rede. Die Jünger verstanden das. Und die Masse, da ging es an der einen Seite herein und an der anderen heraus, sie verstanden das gar nicht. Der Jesus fragte ja seine Jünger, versteht ihr das? Und sie sagten, ja, wir verstehen das. Aber die Masse verstand es nicht. Und der Jesus bedient sich tatsächlich in diesen 7 Sendschreiben genau der gleichen Art. Auch da redet er in einer symbolischen Weise. Wir sollten auch darauf achten, dass wir in den Sendschreiben keine direkte Anrede haben im Blick auf die Versammlungen mehr. Wenn Paulus zum Beispiel seine Briefe schrieb, dann schrieb er, die Versammlung, die in Korinth ist, und alle, die an irgendeinem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Aber wir sollten einmal nachlesen, was in der Offenbarung steht. Da steht nicht der Versammlung in Ephesus, dem Engel der Versammlung in Ephesus. Da wird eine indirekte Anrede gewählt. Nicht mehr unmittelbar direkt, sondern von der Gleichnisrede in diesen Sendschreiben. In den Briefen haben wir das so gut wie nie. Was wir in den Briefen finden, ist immer unmittelbare Offenbarung, Reden Gottes, so wie es ist. Aber in den Sendschreiben nicht. Da wird auch gleichnishaft der Zustand beschrieben. Und darum wird ausdrücklich am Ende jedes Sendschreiben das betont und hervorgehoben. Wer Ohren hat zu höre, der höre. Es bedarf sich schon einer gewissen geistlichen Verständnisses, um das zu verstehen und zu erkennen, was der Herr gerade in diesen Gleichnissen sagt. Das Gericht fängt an. Wir müssen sagen, es hat schon angefangen. Es hat damals schon angefangen. Paulus schreibt zum Beispiel, weil die Selbstprüfung gefehlt hat, sind einige unter euch krank und ein Gutteil ist entschlafen. Das weist auf die Zucht Gottes hin, auf das Gericht. Natürlich ist es ein zeitliches Gericht. Es geht nicht um das ewige Gericht, sondern es geht um die Zucht, um die Erziehung. Gottes Gericht hat nie den Sinn oder nicht im Letzten den Sinn hier, restlos zu vernichten, sondern hier im Blick auf dieses Gericht, auf das Haus Gottes angewendet, hat es auch den Sinn, zurechtzubringen. Deshalb wurde Israel durch diese Tiefen geführt und ebenso auch in unserer heutigen Zeit. Der Herr lässt vieles zu. Er gebraucht oft sogar die Umstände, sogar die Feinde, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Das ist das, was hier gesagt wird, Gericht am Hause Gottes. Aber vielleicht noch ein ernster Gedanke, den wir hier auch finden. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Nun, der Gerechte, das sind doch zweifellos die Gläubigen. die gerecht gesprochen sind durch das Blut Jesu Christi. Die Übersetzung ist nicht so ganz korrekt hier. Es heißt hier, mit Not errettet. Und das könnte vielleicht zu einer falschen Schlussfolgerung führen, indem man sagt, so mit knapper Not soeben dadurch. Vielleicht gar nicht. Aber der Sinn liegt nicht in diesem Wort. Es gibt andere Übersetzungen, die brauchen hier ein anderes Wort. Und zwar, wenn der Gerechte mit Mühe errettet wird. Denn das ist eigentlich der Sinn. Wenn Gott sich so viel Mühe gibt, um uns da durchzubringen, denn Errettung bezieht sich hier nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Wenn das für Gott so viel Mühe macht, uns, mich und dich, ans Ziel zu bringen, wo bleibt dann der Gottlose, der sich gegen Gott auflehnt? Für den gibt es gar keine Chance. Denn unsere Errettung ist nicht unser Werk. Das sollten wir nie übersehen. Das ist das Werk unseres Herrn. Nicht nur, dass er für uns gestorben ist, sondern er bringt uns auch durch die Zeit ans Ziel. Wir haben einen treuen hohen Priester. Mein Lieben, wenn er nicht da wäre, würde sowieso keiner ans Ziel kommen. Wir haben im Alten Testament schon wunderbare Beispiele. Gewiss gibt es auch eine menschliche Verantwortlichkeit. Aber das Erreichen des Zieles ist das Werk Gottes. Das dürfen wir nie aus dem Blickfeld verlieren. Und wenn wir einmal am Ziele sind in der Herrlichkeit, dann bleibt von uns sowieso nichts mehr übrig. Sondern dann sind wir was? Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und was ist Gnade? Das ist kein Verdienst. Das ist Geschenk. Das ist das herrliche Ergebnis des Wirkens und des Handelns Gottes. Die Offenbarung seiner Gnade.